gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise die muss man halt mögen. Mir geht dieser Musikstil und die Texte dazu ziemlich auf den Zeiger, aber zum Glück ist ja am Mittwoch schon wieder alles vorbei. Apropos Mittwoch, herzliche Einladung an alle Mitglieder und Freunde vom Gospelhaus zu unserer Geschäftsversammlung. Das ist so ein bestimmtes Treffen, wo wir finanzielle und andere wichtige Dinge, die die Gemeinde betreffen, miteinander besprechen werden. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Part in unserem Gottesdienst, nämlich der Message. Heute möchte ich gerne eine Serie starten, die uns auf die beiden wichtigsten Feste der Christenheit vorbereiten soll, nämlich Karfreitag und Ostern. Dabei soll Jesus ganz klar im Mittelpunkt stehen und ich habe so ein bisschen gegoogelt und mal ein paar lustige Statements über Jesus gefunden. Die sind nicht unbedingt ganz neu, aber immer wieder finde ich sie erfrischend. Es gibt ja gewisse Länder, die Jesus gern für sich reklamieren würden. Ja, und sie haben ihre Meinung auch begründet. Manche Mexikaner zum Beispiel behaupten, Jesus wäre ganz bestimmt Mexikaner gewesen. Weil er hieß ja wie viele Mexikaner auch Jesus, oder? Okay, und er war viel unterwegs und hatte ständig mit den Behörden irgendein Problem. Okay? Andere behaupten, Jesus muss eigentlich Kalifornier gewesen sein. Ja, der hatte ja schließlich lange Haare, war immer cool und easy drauf, lief grundsätzlich in Sandalen rum und hat einen völlig neuen Lifestyle gegründet. Die besten Gründe, finde ich, haben die Italiener, wenn sie behaupten, Jesus sei ihr Landsmann gewesen. Er wohnte bis 30 noch bei Mama. Er wurde von seiner Mutter angebetet. Und er zog die ganze Zeit mit seinen Kumpels durch die Gegend. Die Frage ist einfach, wer ist Jesus eigentlich für dich? Wenn man Christen danach fragt, bekommt man ganz unterschiedliche Antworten. Ich habe euch mal ein paar solche Dinge mitgebracht, solche Antworten, eine kleine Liste. Und mein... Jetzt, okay. Das ist so, was viele dann sagen, wer Jesus für sie ist, ihr könnt es ja gerade euch mal selber durchlesen. Ich habe da eine ziemlich lange Liste, noch eine zweite Folie, damit ihr das einfach mal seht. Guckt es euch mal kurz durch. Habt ihr es schon? Da. Gut. Ich finde, es ist eine ziemlich beeindruckende Liste, aber die ist sicherlich nicht vollständig. Und an der Stelle möchte ich euch gerne mal mitnehmen in eine Szene, die sich bei einem ganz wichtigen jüdischen Fest abgespielt hat, nämlich dem Laubhüttenfest. Dieses Fest ging damals und geht bis heute 7 Tage lang. Bei diesem Fest hat Jesus vor 2000 Jahren einen Satz gesagt, der die Welt verändert hat. Und das soll die Basis für die nächsten Wochen sein, in denen wir uns mit Jesus und dem, was und wer er ist, beschäftigen. Der 7. Tag von diesem Laubhüttenfest ist eigentlich der Höhepunkt. Hier feiern die Juden das sogenannte Wasserschöpffest. Dabei gab es eine Prozession in Richtung Tempel, bei der der Hohepriester an der Spitze geht und der Rest der Leute hinterher. Und so kamen sie dann zum sogenannten Teich Siloa. Dort hat der Priester rund 1 Liter Wasser geschöpft und in eine goldene Karaffe hineingefüllt. Das war eine Bedeutung, mit eine Zeremonie mit großer Bedeutung, denn der Jesaja schreibt im Kapitel 12, Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Und allen Juden war völlig klar, Heil und Rettung kommen natürlich aus Jerusalem. Hier muss was passieren, damit Wasser des Heils sprudeln kann für alle Zeiten. Auf dem Weg zum Tempel haben sie dann ein super cooles Lied gesungen. Psalm 42, die Verse 2 und 3. No, aber den Text nicht? Doch. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten?
Schlecht nach frischem Wasser, so seh ich mich hier nach dir.
Dieses Lied haben sie gesungen, mit voller Begeisterung. Sie hatten inneren Durst. Sie wollten einfach dieses Wasser des Lebens haben. Und so sind sie da weitergelaufen, sind raufgelaufen Richtung Tempel mit viel Begeisterung. Und dann sind sie im Tempel angekommen und da sind dann zwei silberne Schalen. Seht ihr die unten vor den Burschen? Ja? Die eine Schale ist für Wein vorgesehen, also von uns aus auf der rechten Seite. Der Mann da oben drüber, der hat auch eine Weinflasche. In die andere Schale wird das Wasser vom Teich Siloa reingegossen. Und jetzt schaut euch mal dieses Bild etwas genauer an. Beide Schalen haben unten so ein Rohr. Ja, und aus diesem Rohren hat es, wenn Wein und Wasser in die jeweilige Schale gegossen worden war, da hat es immer rausgetröpfelt. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Detail. Wasser und Wein tröpfeln unten ganz leicht aus den Schalen. Und die Bedeutung davon war, Gott, in der Wüste, da hatten wir immer Durst, weil das Wasser meistens ziemlich knapp war. Es hat zwar immer irgendwie gerade so gereicht, aber mehr war halt auch nicht da. Eine weitere Bedeutung ist, Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. Auch schon im Alten Testament, zur damaligen Zeit, hat der Heilige Geist nur sehr punktuell Menschen erfasst und inspiriert. Bestimmte Leute wurden für gewisse Aufgaben oder bestimmte Wunder vom Heiligen Geist befähigt, aber das war immer nur punktuell. Und der Wein ist ein Bild für Blut und die Symbolik darunter war, eines Tages muss der große Retter, der Messias kommen, wo das Blut eben nicht mehr nur tröpfelt, wie bei den Opfertieren im Tempel, dabei wurden dann die Sünden der Menschen zwar vergeben, aber das hat immer nur für eine relativ überschaubare Zeit gegolten, ein Jahr. Also auch punktuell. Merkst du was? Alles im kleinen Maßstab und nur punktuell. Heiliger Geist punktuell und auch Vergebung zeitlich beschränkt punktuell. Aber die Erwartung der Menschen, ihr geistlicher Durst war, in Jerusalem muss ein Retter auftreten, der dieses Setting sprengt, wo der Messias kommt und das Tröpfeln in übersprudelnde Ströme der Kraft vom Heiligen Geist und der Vergebung verwandelt. Eine Kraft, die alles toppt, was bisher da war. Und genau auf diesem Höhepunkt von dem Fest, an diesem Punkt, in diesem Setting tritt Jesus auf und sprengt den Rahmen und sagt, Johannes 7, Vers 37, 38, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Innern wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Überleg mal, wie das dann für die Leute damals geklungen haben muss. Aus den Schalen hat es unten nur rausgetröpfelt. Und da sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird erleben, wie das für alle Zeiten gesprengt wird. Die Vergebung und die Power des Heiligen Geistes werden mächtig fließen. So wie dieser Strom, das ist in dem Fall der Sambesi, in den Victoria-Fällen. Das war eine absolut revolutionäre Ansage für die Leute. Denn jeder Jude hat gewusst, dass nur der Messias das bewirken kann. Darauf haben wir ja schon immer gewartet, dass das Tröpfeln endlich aufhört und der Heilige Geist überfließend in das Leben von uns allen reinkommt. Dass die Vergebung unlimitiert für uns vorhanden ist. Da war Revolution in der Luft. Könnt ihr es euch jetzt vorstellen, wenn ihr die Stellen liest? Man hat es eigentlich gar nicht so richtig im Kopf, weil wir es mit unserer westlich geprägten Kultur gar nicht fassen können. Und dann heißt es weiter im Vers 39, damit meinte er, also Jesus, den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. An dieser Stelle noch ein Hinweis auf ein ganz wichtiges Detail mit großem Symbolcharakter. Als Jesus am Kreuz gestorben war, hat man ihm eine Lanze durch den Brustkorb ins Herz reingerammt. Blut und Wasser sind dann getrennt voneinander herausgeflossen. Versteht ihr die Symbolik? Merkt ihr da was? Vielleicht gibt's in deinem Leben ja Bereiche, wo es dir schwer fällt, Jesus zu glauben und ihm komplett zu vertrauen. Wo das Wasser wirklich nicht so doll fließt und wo es vielleicht auch an Vergebung fehlt. Vielleicht gibt's da Punkte, bei denen du schwer enttäuscht bist, weil es halt einfach nicht so läuft, wie es sein sollte. Und ich möchte dich bis Ostern auf eine Reise mitnehmen, bei der du die unbegrenzte Kraft und Macht von Gott, die Vergebung durch Jesus und seinen Heiligen Geist auch erleben kannst. 2000 Jahre lang waren die tröpfelnden Wein- und Wasserschalen der Höhepunkt von diesem jüdischen Fest Laubhütten. Und nicht nur die Juden damals und heute, auch wir Christen, zumindest hier in Deutschland, glaube ich, sehnen uns danach, dass dieses Tröpfeln aufhört. Ich sehne mich danach, dass der Geist von Gott gigantisch in unser Leben reingegossen wird und dann auch aus uns herausfließt und unser Umfeld erfasst und mitreißt. Ich sehne mich danach zu erleben, dass Vergebung unser aller Leben bestimmt. Nicht nur, dass wir selber kriegen, sondern dass wir auch weitergeben. Die Juden damals hatten sich schon so lang danach gesehnt und sich gewünscht, irgendwann muss doch der Durchbruch kommen. Und da platzt Jesus in dieses Fest rein und sagt, ich bin derjenige, der genau diesen Durchbruch schenkt. Die große Herausforderung in unserem Leben ist, und ich bin ja mittlerweile auch schon über 40 Jahre Christ, die Herausforderung ist, nicht schlapp zu machen unterwegs. Okay, viele wissen das schon ganz genau und dann bist du halt doch unterwegs und dann kommen Probleme auf dich zu, da kommen Situationen und Dinge passieren und plötzlich merkst du, wie diese Quelle irgendwie wie verstopft zu sein scheint. Es fließt einfach nicht mehr so richtig. Jedenfalls ist das kein mächtiger Strom wie hier auf dem Bild, eher ein kleines Rinnsal. Ja, es gibt solche Verstopfungen und glaub ja nicht, dass das nur bei dir der Fall ist, das gibt's bei mir auch. Mein Wunsch ist es, dass wir alles daran setzen, diese Dinge, die die Quelle verstopfen, ausräumen. Denn die Quelle der lebensspendenden Ströme, die durch den Glauben an Jesus ja vorhanden ist, soll wieder ungehindert fließen können. Und ich finde, es ist gar keine so schlechte Idee gewesen, dass die katholische Kirche vor Jahrhunderten für den Zeitraum von 40 Tagen vor Ostern eine Vorbereitungszeit eingeführt hat. Man strebt danach, dass die Auferstehung von Jesus im eigenen Leben wieder eine ganz entscheidende Rolle spielen soll. Wenn es in meiner Ehe, in meiner Familie, im Bereich der Finanzen Dinge gibt, die verhindern, dass Vergebung und der Heilige Geist fließen können, dann will ich 40 Tage lang darauf hinarbeiten, dass es wieder sprudelt in meinem Leben. Das ist so mein Wunsch. Auch dann, wenn die Umstände vielleicht miserabel sein mögen, da will doch Jesus Durchbrüche schaffen, damit die Ströme in deinem Leben endlich mal wieder überhaupt vielleicht anfangen zu fließen oder wieder ganz neu sprudeln. Und wenn du dich an Jesus wendest, ist auch dann, wenn du denkst, dass es irgendwo nicht mehr weitergeht, deine Lebensgeschichte noch lange nicht zu Ende. Und ich möchte euch nicht so lange auf die Folter spannen heute, bis es Mittagessen gibt, sondern einen Punkt möchte ich euch mitgeben, um zu überlegen, was du in der Zeit bis Ostern vielleicht tun kannst, damit es wieder fließt und sprudelt bei dir. Also nichts gegen euer Mittagessen heute. Aber es gibt so einen Punkt, der heißt Fasten. Ja, hast richtig gehört. Denn Fasten bewirkt Durchbrüche. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns mal überlegen, wie und in welchen Bereichen wir vielleicht in den nächsten 40 Tagen fasten könnten, damit bestimmte Dinge durchbrechen im Leben. Durch den Propheten Jesaja im Kapitel 58, die Verse 8 und 9, wird uns von Gottes Seite gesagt, was passieren wird, wenn wir in der richtigen Art fasten. Beim Fasten geht's nicht in erster Linie darum, auf Essen und Trinken zu verzichten, doch ja auch schon. Aber vor allem geht's darum, Menschen zu helfen, sie von Not, Elend und Unterdrückung zu befreien, wo das möglich ist. Da heißt es dann, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Ich für meinen Teil habe mich entschieden zu fasten. Weil ich find's cool, wenn der Pastor mit gutem Beispiel vorangeht. Ne? Aber und deswegen werde ich bis Ostern zum Beispiel auf Schokolade und noch ein paar andere Dinge verzichten. Das ist hart für mich. Schokolade ist, ja, okay. Ich will besonders in dieser Zeit verstärkt für Menschen da sein, die Nöte haben und die Befreiung erleben wollen. Allerdings gibt es auch ein paar Gründe, warum ich fasten will. Also jetzt nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei, das kennen wir nie in Sinn, sondern es gibt Gründe. Zum einen ist die Herausforderung die, dass ich ab 1. August ja offiziell in Rente gehen werde und wir als Gemeinde einen Nachfolger als Pastor brauchen. Ja. Dabei geht es nicht darum, irgendeinen Pastor zu finden, sondern den richtigen. Denjenigen, der von Gott her vorgesehen ist. Und in diesem Bereich brauchen wir einen oder vielleicht auch mehrere Durchbrüche und Führung durch den Heiligen Geist. Der zweite Grund ist der, dass ich persönlich Führung und sehr viel Weisheit brauchen werde für die vielfältigen Aufgaben als Leiter vom Bereich Auslandmission unserer Kirche. Das sind in nächster Zeit so einige Projekte, bei denen es darum geht, die richtigen Entscheidungen und Weichenstellungen vorzunehmen. Dabei sind natürlich auch immer Menschen betroffen, manchmal in positiver Weise, aber manchmal sind halt auch unangenehme Dinge zu entscheiden und durchzuziehen. Und ein dritter Grund, da bin ich mal ganz ehrlich, hat auch mit Finanzen zu tun. Ich meine, diejenigen, die den Schritt vom Arbeitsleben Richtung Rente schon mal vollzogen haben, die wissen, wovon ich rede. Okay? Also Rente ist nicht Lohn. Okay, da brauche ich Wegweisungen, Hilfe von Gott, um klug zu handeln und zu wirtschaften. Aber ich weiß nur, ich gehöre eigentlich nicht zu den Menschen, die gern mal fasten. Ist das schlimm, wenn ich das zugebe? Fasten finde ich ziemlich hungrig. Weil wenn ich Hunger habe, dann kämpfe ich damit, dass ich schnell mal mega schlechte Laune bekomme. Außerdem friere ich wie ein Schneider, wenn die Temperaturen nicht gerade hochsommerlich sind. Das ist so. Ich habe einmal in meinem Leben viele Tage, also etwas über eine Woche länger, also gefastet, dabei nur Wasser oder Tee getrunken. Das war spirituell super, aber emotional eine Vollkatastrophe. Ich selber und alle um mich rum waren heilfroh, als ich wieder normal gegessen habe. Aber als Leiter und besonders als Pastor gibt es Momente, in denen du einfach auf die Knie gehst und fastest für einen Durchbruch. Nicht, dass du fasten musst, versteht mich recht. Aber manchmal ist es halt auch blöd, wenn man nicht fastet. Denn in der Bibel wird gesagt, dass Gott uns erhört, wenn wir fasten. Er setzt einfach geistliche Power frei, wenn du merkst, deine Ehe funktioniert nicht mehr richtig, deine Kinder haben irgendwie einen falschen Weg eingeschlagen, in der Firma läuft's nicht recht, du bist vielleicht krank und schwach oder was auch immer. Okay, du kannst Sport machen, du kannst viel schlafen, alles gut, aber es gibt Momente im Leben, in denen du sagst, Jesus, ich werde in den nächsten Tagen und Wochen alles dafür tun, damit das lebensspendende Wasser in meinem Leben wieder richtig fließt und sprudelt. Ich möchte und ich werde die Auferstehung meiner Gesundheit, meiner Ehe, im Lebensstil meiner Kinder spätestens an Ostern neu erleben. Und ich habe euch jetzt einfach mal eine ganz kleine Liste mitgebracht mit Beispielen, wie man fasten kann. Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten und Stile. Man kann zum Beispiel voll fasten. Das bedeutet, man trinkt nur Wasser oder Tee. Wenn du das länger machst, dann ist das einfach Hardcore. Man kann aber auch teilfasten. Das kann bedeuten, du verzichtest auf eine oder zwei Mahlzeiten am Tag oder du verzichtest auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Schokolade, andere auf Alkohol, Fleisch, Kaffee oder sowas. Dann kann man auch Zuckerfasten, das ist eine schwierige Sache, hört sich zwar gut an, ist gar nicht so einfach, denn in fast allen Lebensmitteln ist heutzutage Zucker drin, sogar im Naturjoghurt. Hast du das gewusst? Also es ist schon eine Sache. Da musst du genau hinschauen. Dann gibt's das sogenannte Daniel-Fasten. Hä, was ist das denn? In dem Fall isst du einfach nur solche Dinge, die auf dem Feld wachsen. Also Gemüse, Kohl oder auch Obst. Also nicht die Kuh, die auf der Wiese umgefallen ist. Versteht ihr? Nach 3 Tellern voll mit Gemüse bist du ziemlich satt. Und nach 2 Stunden meldet sich der Hunger wieder. Aber immerhin, der Verdauungstrakt funktioniert. Okay. Dann gibt's Luxusfasten. Du sagst, ich gehe in den nächsten 6 Wochen zum Beispiel nicht auswärts essen oder ich verzichte aufs Kino, Computerspiele. Das geht gar nicht, oder? Ja, doch. Oder aufs Skifahren, was auch immer. Das sind einfach nur so ein paar wenige Optionen, wie man fasten kann. Aber du wirst erleben, wie das Fasten deine geistliche Haltung und auch deine Autorität boostet und aufbaut. Jesaja 58,11. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Fasten boostet dich geistlich. Und ich glaube, wir alle haben Punkte im Leben, wo die Quelle irgendwo verstopft ist. Dann lasst uns heute eine Entscheidung treffen, in den nächsten Wochen bis Ostern den Thron von Gott zu bestürmen, auch mit Fasten, damit wir spätestens an Ostern erleben, wie bestimmte Dinge wieder durchbrechen und lebendig werden. Lass dir heute einfach mal von Jesus zeigen, was für dich dran ist, wo es in deinem Leben klemmt und welchen Schritt du machen solltest. Was soll ich in den nächsten 40 Tagen machen, damit Dinge durchbrechen können? Das Bild von den tröpfelnden Schalen beim Wasserschöpffest, dass das nicht die Beschreibung für mein Leben ist, sondern dass es dem Bild vom Fluss Gottes entspricht. Das überfließende Wirken vom Heiligen Geist und die reinigende Wirkung vom Blut, das am Kreuz für mich vergossen wurde. Und deswegen möchte ich gerne noch mit uns beten. Danke, Vater im Himmel, für dieses starke Bild von den 2 Schalen, die zeigen, wie sehr sich ein ganzes Volk über mehrere tausend Jahre danach gesehnt hat, dass du, Gott, mächtig durchbrichst und deine Gnade und Herrschaft wieder übersprudelnd fließen. In jeder Ehe, Familie, im Job, in den Finanzen, im Bereich der Gesundheit und so weiter und so fort. Und ich bin so froh, dass deine Geschichte mit meinem Leben nicht zu Ende ist. Du bist gut und du bist treu, du bist gerecht, du bist auch gütig und barmherzig. Jesus, was ist die eine Sache, die ich in den nächsten Tagen tun kann, damit dein Segen nicht nur tröpfelt, sondern wie ein gewaltiger Strom fließen kann. Lass uns doch einfach einen Moment still und ruhig sein. Ich finde es am besten, wenn der Heilige Geist dir selber sagt, welches die eine Sache ist, die du tun kannst. Dass Gott gerade zu einer Person sagt, du fahr in den nächsten Wochen nicht mit dem Auto. Nimm die öffentlichen oder fahr mit dem Fahrrad. Und ich sehe auch, wie Leute statt Kaffee Kräutertee trinken. Es geht gar nicht um Café oder das Auto, sondern darum, dass du ein Statement in deiner Seele und in deinen Geist hinein machst, sodass du sagst, ich bin nicht länger bereit, so zu leben, dass der Segen von Gott nur tröpfelt. Deswegen unterstelle ich dir, mein Gott, meinen Körper und meinen Willen und sage, Vergebung und der Heilige Geist sollen ungebremst durch mich hindurchfließen. Ich will und ich werde ein Segen sein für andere. Ich bin nicht einfach nur Familienvater, sondern ich bin ein gesegneter Familienvater. Ich bin nicht einfach eine Frau, ich bin eine gesegnete Frau. Ich bin nicht nur ein gewöhnlicher Angestellter, sondern ich bin gesegnet von Gott und bin ein Segen für die Firma. Danke, dass du, Jesus, in der nächsten Zeit Dinge freisetzen wirst in unserem Leben. Und ich erwarte, dass Wunder geschehen, dass Heilungen passieren, dass Situationen verändert werden, die wir uns menschlich vielleicht gar nicht hätten vorstellen können. Und im Auftrag von Jesus segne ich dein Leben. Ich segne auch mein Leben mit der Durchbruchskraft vom Heiligen Geist, damit wir in dieser Zeit vor Ostern die Nähe von Jesus ganz stark erleben und erfahren, wie dieser Strom von lebensspendendem Wasser uns selber durchträgt und auch andere mitnimmt. Ich habe auch so den Impuls in mir drin, dass bestimmte Personen hier die Wörter nie und unmöglich aus ihrem Vokabular streichen sollten. Mach das mal die nächsten 40 Tage. Ich sag dir, bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch solche, die du 100-mal für unmöglich hältst. Deshalb sag deiner Seele in den nächsten 40 Tagen, mit meinem Gott ist alles möglich, einfach alles. Und Jesus, ich bitte dich einfach jetzt, schenk uns auch Durchbrüche als Gemeinde, damit wir Dinge, die wir bisher noch gar nicht gesehen oder erlebt haben, damit diese Dinge kommen, weil du mit deiner Kraft ungehindert fließen kannst. In Jesu Namen bitte ich es. Amen.